Herzlich willkommen zurück zur besinnlichsten aller Podcast-Folgen, der Folge 45 von Lambert Klammerer Jazz. Ich begrüße wieder meinen Co-Moderator Lambert. Stimmt's?
Ja, ich glaube, es ist aber die Folge 46.
Ah, stimmt.
Ja? Ich glaube, die 45. hatten wir schon, ja. Es ist, glaube ich, Folge 46.
Ah, ja.
Aber, Herrgott, zu Weihnachten wollen wir da nicht so eng sein.
Ja.
Das kann passieren. Zählen ist ja auch bei so hohen Nummern, da kommt man schnell mal durcheinander.
Das stimmt. Ich habe auch ich habe leider vergessen, wie er heißt, ich habe so einen Instagram-Mathematiker gefunden, der wurde mir reingespült, der singt immer Mathe-Regeln. Hast du sowas
echt
schon mal gehört?
Also ist das Lehrer Schmidt oder was?
Ist das Lehrer Schmidt? Er singt so Lieder. Es gab ein Lied über den größten gemeinsamen Teiler. Das ging irgendwie ins Ohr.
Lustig, wegen größter gemeinsamer Nenner und dann größter gemeinsamer Teiler. Lustig. Lustig, wegen Nenner und Teiler oder so.
Wieso?
Oder? Heißt das nicht so?
GGT, ja, der größte gemeinsame Teiler?
Gibt es nicht bei Brüchen den Nenner und den
Zähler?
Zähler. Ach so, größter gemeinsamer Zähler wäre lustig dann, ne?
Ja.
Ach, wir sollen wirklich keinen Mathe-Podcast
machen. Wir kommen hier auf keinen Nenner.
Peinlich.
Ja, wir kommen hier auf keinen Nenner. Aber das ist dir noch nicht untergekommen, so diese Mathe-Hilfen? Weil du hast ja teilweise auch mit Leuten zu tun, die der Mathematik nicht so mächtig sind.
Wie werden jetzt? Ich weiß nicht, nee, eigentlich alles super in Mathe.
Okay.
Bei mir im Haushalt wird Mathe großgeschrieben.
Gut.
Ja. Also da bin ich der Schlechteste.
Ach, da bist du der Schlechteste.
Präsentation, ne? Präsentator dieser Folge sind die Teletubbies.
Ah, sehr gut.
Die Teletubbies ist eine Erfolgsserie der BBC. Seit über 20 Jahren kümmern sich die Macher dieser Serie darum, auch die Jüngsten unter uns die Medienwelt so richtig schmackhaft zu machen. Es gibt viel Wiederholung und viel Musik. Daher ist diese Serie die beste Vorbereitung für Lambert Klammerer Jazz. Auch wir wiederholen gern.
Ja.
Das sind wir als überwütige eigentlich Instrumentalisten halt nun mal so gewohnt.
Ja.
Der BBC kümmert sich also für uns um den Nachwuchs und dafür wollen wir zu Weihnachten einmal ausdrücklich Danke sagen für die Teletubbies. Kannst du die Teletubbies mit Namen aufsagen?
Ja. Tinky Winky. Nämlich? Lala, Dipsy und Po. Wie der Staubsauger heißt, weiß ich nicht.
Dipsy kommt an zweiter Stelle. Tinky Winky ist, links. Lila ist der größte von allen.
Ja.
Und dann kommt Dipsy.
Ja.
Lala. Und dann kommt Lala in Gelb. Dipsy ist grün, Lala gelb und dann Po in rot. Hat irgendwie ein bisschen die Arschkarte mal gezogen, Po.
Das
vom
rote,
Namen her schon.
Das rote
ja,
Teletubby.
Okay. Ja. Aber süß. Süß sind sie alle. Big Hugs.
Total. Ich habe aber auch gerade erfahren, die Teletubbies wurden abgesetzt 2018.
Man kann sie noch durchbingen, also auf den Streaming-Plattformen und es lohnt sich auf jeden Fall. Echt viel Musik auch. Also auch gute Sachen, gute Inhalte auch mal. Jetzt Mathe, du hast dich jetzt für Mathe-Songs interessiert.
Ja.
Ich glaube, das ist da noch nicht so weit. Da geht es dann eher so um Instrumente oder neulich mussten sie mal einen Toast essen.
Ja, und ich finde das auch mit dem Staubsauger gut, weil einen das so ein bisschen zur Reinlichkeit im Haushalt erzieht.
Muss man sagen, ja.
Ja. Ich bin leider etwas zu alt für die Teletubbies, deswegen.
Ja, ich auch, aber ich gucke sie immer noch gerne.
Ja.
Es gibt auch in meinem Haushalt niemand, der wirklich altersgerecht eigentlich wäre. Aber trotzdem, sie sorgen doch tatsächlich für große Begeisterung, muss man sagen.
Ja.
Also über Generationen hinweg. Ich finde es auch wirklich eine spannende Serie, muss ich wirklich sagen. Und ich finde es auch gut, dass, ja, wie gesagt, wir üben ja auch die ganze Zeit und dann müssen wir immer wieder wiederholen, die Skalen und so. Und das ist bei den Teletubbies genauso. Wird alles immer wieder nochmal aufbereitet, nochmal wieder.
Sehr gut.
Die sind ja quasi wie eine Band.
Ja.
Jetzt wird's schwierig, nämlich.
Ja.
Ich habe lange gesucht, was man hier eigentlich machen kann, weil es gibt eigentlich einen Fehler in der Melodie hier. Dachte ich immer, macht man es irgendwie so. Ne, klingt ja erstmal gut, aber dann weiß ich nicht wohin. So, zu viele 2/5 verderben den Brei. Ich habe mich dann irgendwie darauf. Ich dachte, hier 2/5 nach G-Moll. Und dann halt so, ne, die 7 absteigend. Ja, wie findest du?
Gut, wir sind unentschlossen.
Ja, wo brauchst du mehr Wurf?
Ich brauche eigentlich eine klare, soll das jetzt Jazz sein oder ist das jetzt so klassisch?
So ein bisschen belebend, dachte ich.
So ist schön. Aber da macht auch der Rhythmus, macht halt die Musik.
Thank you. Irgendwie ist es immer ein bisschen albern, oder?
Nee, also,
mir der Einzige, der das gut hinkriegt, ist Frank Sinatra. Hm. Der weiß, wie man ein Weihnachtslied zum Swingen kriegt. Aber sonst ist es immer ein bisschen albern. Also es ist ähnlich wie mit diesen Popsongs, die dann immer irgendwie gejatzt werden mussten. Dann alle wollten dann irgendwie Radiohead spielen und Björk und das irgendwie in Even Aids jatzig irgendwie aufbereiten und so. Und das ist, hat mir auch mal das Gefühl, so ein bisschen albern auch, oder?
Ja, ich
habe... Sind die Stücke nicht dafür gemacht?
Ich kann mich auch noch dran erinnern, dass es gab mal so ein Alter in meinem Leben, wo ich gerne mal so eine Jazzmucke gespielt habe. Hast du das auch gemacht?
Ja. Also das heißt so, selten, aber es ist vorgekommen.
Genau, das heißt, man wird so als musikalisches Möbelstück gebucht, um bei irgendeiner Party oder einen Empfang zu daddeln.
Haben wir sogar mal zusammen gemacht.
Haben wir auch mal zusammen gemacht.
Ja. Im Stintfang?
Ja, ja, haben wir mal ganz früh, es war so noch so zu Schulzeiten, haben wir mal auf so einem Gig auf so einem Stintfang irgendeinem Event gehabt.
Ja, okay.
Obendrauf.
War das nicht beim Flohmarkt oder so?
Hey, da war irgendein Frühstück.
Oder ein Frühstück,
das war irgendwie so, das war irgendwie so ein Frühshoppen.
Ich frage mich, ob es das noch gibt. Also ich habe lange nicht mehr so eine Gig-Anfrage bekommen. Wirst du das manchmal gefragt, ob du zum Frühstück spielst?
Nee, das Ding ist durch. Bei mir traut sich keiner mehr.
Ja, es gibt ja dieses eigentlich sehr sympathische kleine Festival Husum Haber in Husum, im Speicher.
Da, die haben mich noch nie eingeladen. Was ist denn da eigentlich
los? Ja, die könnten dich ja vielleicht mal zum Frühstück einladen, weil da gibt es immer so ein Segment, also abends ganz normal Konzert, mehrere Bands, so ein Indoor-Festival, eine Bühne, 3-4 Bands. Und die haben aber irgendwie so ein Segment, wenn ich ehrlich sein soll, mit dem habe ich immer ein bisschen gefremdelt. Und zwar am nächsten Morgen gibt's dann immer noch so eine Art Indie-Brunch im ersten Stock.
Ach nein, das ist Speicher dann so ein Frühshoppen, Indie-Frühshoppen, oder
genau.
Was?
Ja, ja, und da spielt dann meistens so ein irgendwie was auch Singer-Songwriter-mäßiges Programm. Und da bin ich mal, weil wir da am Vortag gespielt hatten, sind wir da mal auch hin zum Frühstück und da dachte ich, ah, das ist irgendwie, das ist es irgendwie nicht. Zum Frühstück spielen fühle ich nicht.
Aber sie halten dran fest an dem Konzept?
Ich weiß es nicht. Das müsste man mal nachfragen.
Also, sonst sehr.
Ich würde gerne beim Husum Haber spielen, aber ich muss nicht unbedingt einen Frühstücksgig haben.
Wirklich sehr liebevoll geschaltetes kleines Festival und das mit dem Frühstück ist dann auch eher mein persönliches Cringen.
Aber das, ansonsten, wenn ihr da, fahrt da gerne mal hin, ist eine Reise wert und ihr könnt ja auch dann nicht zum Frühstück kommen.
Genau, also es sei denn, da ist natürlich der heißeste Act.
Ja.
Dann will man das Frühstück natürlich mitnehmen. Die werden ja nicht den heißesten Act fürs Frühstück verbraten.
Nein, das glaube ich auch nicht. Das ist ja ein
Newcomer-Slot.
Newcomer-Slot.
Ja.
Ich glaube, mein Kumpel Andreas Estrup davon hat man gerade gespielt,
Ja. Absolut.
Dangerous of the Sea.
Ich glaube ja.
Aber dann auch komplett akustisch. Was ja eigentlich gar nicht so schön ist, akustisch zu spielen, oder? Vor Publikum. Eine leichte Verstärkung erleichtert das Musizieren.
Ja, um vor allem rauszukommen aus so einem Hintergrundgeplänkel, ist natürlich so eine höhere Präsenz. Selbst für so ein Klavier ist es natürlich irgendwie immer ganz gut, wenn man nochmal eine Pickups nochmal ranbaut und einfach dann der Raum so richtig vollgeballert
wird. Es ist natürlich was anderes. Na klar, wenn ein 70-Köpfe-Orchester in einer dafür gebauten Halle oder einem Saal spielt, dann wird ja wahrscheinlich der nötige Schalldruck erreicht. Aber jetzt so ein Klavierkonzert oder ein Jazzkonzert, das ist dann doch schöner verstärkt, oder? Weil es auch teilweise für die Leute auf der Bühne belastend sein kann, gegen Lärm anzuspielen.
Ja, absolut. Ja.
Oder? Also ich mag dann doch gerne, wenn es laut ist von der Bühne und ich eigentlich von den Geräuschen des Publikums außer natürlich frenetischem Applaus nicht so viel mitbekomme. Bin ich jetzt mal ganz ehrlich.
Ganz ehrlich, ich muss also auf die Gefahr hin, dass mich das Husum Haber dann nicht mehr bucht. Aber ich muss auch wirklich nochmal die Frage stellen.
Bühne wird verstärkt. Auf der normalen Bühne wird verstärkt.
Auch aber beim Frühstück nicht. Aber welche Funktion bekommt die Musik, wenn dabei gefrühstückt wird? Das muss man sich doch wirklich mal fragen. Also welche Funktion bekommt sie dann? Also es gibt ja im Jazzclub auch immer dieses so, da wird dabei gegessen
Jazzbrunch.
Und so. Ja, oder früher, ja, gang und gäbe, ne? Also in Birdland oder so, wurde natürlich gegessen und so. Oder neulich war ich in Bologna in so einem Jazzclub, war auch, da konntest du ja auch einfach Essen bestellen dann dahin.
Und das finde ich
geht
okay,
schon,
wenn es trotzdem laut
ist. Ich finde es immer, es nimmt natürlich die Aufmerksamkeit, weil du dann mit deiner Gabel und deinem Essen beschäftigt bist und wie schaufelst du das rein und so und wo ist hier eigentlich die Marmelade und solche Fragen.
Wollen Sie Rührei oder Spiegelei?
Ja.
Ich finde eigentlich das ganz kultig.
Jetzt hier im Konzert.
Aber wenn jetzt jeder seine Brotbox mit dabei hätte bei so einem höchsten Eisenbahnkonzert und dann wird irgendwie, wenn Francesco und Moritz sich mal wieder totquatschen auf der Bühne, dann holen alle ihre Brotbox irgendwie raus. Wie fändest du das?
Das finde ich, glaube ich, okay, solange das Publikum abgedunkelt ist. Aber höchste Eisenbahn ist ja auch meistens in einem Stehkonzertkontext unterwegs.
Ja.
Da ist es dann wieder merkwürdig, wenn man dann so mit der einen Hand den Teller halten muss und die Gabel und hat auch keine Hand frei zum Klatschen.
Wie soll der Moshpit dann auch vonstatten gehen, ist die Frage.
Wir waren doch neulich, als wir in Athen in diesem Jazzclub waren, konnte man dann nicht auch irgendwie Fritten bestellen oder so?
Ja, man konnte, genau. Das war, ja, und das war irgendwie voll okay, ne? Muss man sagen, das war cool da. Das stimmt. Also, ich nehme es zurück. Es kann auch mal echt ganz nett sein. Ja, stimmt.
Für mich ist das eher eine Frage der Lautstärke.
Ja,
wenn genau. Die Musik so laut ist, dass man die Gabeln nicht klappern hört,
ja,
dann ist in Ordnung. Aber das sollte das Kriterium sein.
Ja, genau. Wenn da hatten natürlich mit David Murray und Martha Sanchez natürlich super Instrumentalisten, die einfach die ganze Zeit reingebrettert haben. Da gingen die Gabeln unter.
Ja. Ja. Also ich möchte nur vor essenden Leuten spielen mit ausreichend Verstärkung.
Ja.
Dann ist es mir egal.
Dann ist egal. Okay. Ja. Wir geben diesem Frühstückskonzert beim Husen und Haber auf jeden Fall nochmal eine Chance. Ja. Aber ich würde lieber den Headliner-Slot am Abend nehmen, so im Dunkeln irgendwo. Also ist alles drin oder was?
Wie alles drin?
Ist das alles drin oder ist es auch draußen, der Husum Haber?
Das ist drin, das ist ein Indoor-Festival.
Indoor-Festival. Ja.
Okay. Abends auch ganz normal, im Club, im Speicher in Husum.
Ja.
Nur am nächsten Tag dann im Frühstückssalon, im ersten Stock.
Ah ja, auch im Speicher.
Speicher.
Auch im Speicher, ja.
Getreidespeicher.
Getreidespeicher.
Ja. Wie kamen wir drauf?
Essen zu Musik. Jazzmucke. Du wolltest irgendwas zur Jazzmucke erzählen noch.
Zur Jazzmucke. Ach ja, genau, zu diesen Popsongs im Jazz. Ich kann mich auch erinnern, dass so zur späteren Stunde es mal ein bisschen fetziger haben wollte. Dann hat man auch immer so Popsongs im Jazz-Trio gespielt. Oder mit Saxophon. Oder ein bisschen funky.
Genau.
Ain't no Sunshine. Ja. Weil man dann so ein bisschen Stimmung machen wollte. Aber so richtig ist das ja gar nicht dafür gedacht. Der Jazz ist ja für den Hintergrund.
Ja, oder halt fürs genaueste Zuhören.
Ja.
Man versucht ja so einen Zwischenweg zu wählen dadurch, ne? Indem man halt irgendwie dann so ein bisschen das anpoppt, so die Leute kennen es, so denken so, ah ja, aber habe ich doch schon mal gehört. Und ach, das geht auch mit Jazz, toll. Aber sie essen ja trotzdem weiter an ihrem Brötchen. Und
ja,
es entsteht ja nicht eine komplett neue Stimmung, ja.
Nee, ich genieße das auch im Jazzclub, diese vielleicht eher so, wie sagt man, informelle Stimmung, nicht so formell. Also das heißt, man sitzt so rum, kann auch mal quasseln.
Ja.
Jazz ist ja auch irgendwie Musik zum Quasseln, oder?
Wie gesagt, das ist ja auch so abhängig vom Club, ob das halt überhaupt gegeben ist und möglich ist. Ob man eine Stimmung schaffen kann, die die Band wertschätzt und gleichzeitig es möglich macht, dass man irgendwie nochmal sich auch austauscht untereinander. Wenn das geht, dann ist das, finde ich, Gold wert. Aber das geht nicht immer. Manchmal degradiert natürlich die Band dadurch so ein bisschen zur Hintergrundmusik. Und das ist irgendwie auch schade. Aber ich finde wirklich, da machen die es, im Pepi Guggenheim ist es perfekt eigentlich. Du kannst da zuhören. Also wenn du dich direkt um die Band rumstellst, bist du halt voll drin. Dann gehst du ein paar Meter zurück und dann kannst du auch ein bisschen quasseln und kriegst trotzdem immer noch viel von der Band mit. Außerdem ist das Booking immer so eigentlich, dass halt einfach auch ziemlich auf die 12 gespielt wird. Also es ist immer recht laut. Und so, also ich finde, das machen die richtig gut. Ich finde sowieso super Konzept. Pepi Käse gegenüber. Morgens schließt er seinen Käseladen auf, dann macht er ihn irgendwann zu und macht den Abend den Jazzclub auf. Ist ja wohl genial, oder nicht? Wirklich, der hat alles richtig gemacht, der Pepi.
Na gut, ist ja auch da, dass man ja noch auf dem Bildschirm im Nachbarraum das Konzert auch mitverfolgen kann.
Geht auch, ne? Wird übertragen.
Ja. Genau. Andererseits das Donau mit diesem Stuhl rein, das ist mir schon wieder zu formell.
Ja, dafür auch ist es tatsächlich natürlich, wenn du richtig Bock hast, in die Musik einzutauchen, ist das der bessere Laden. Auch der bessere Sound in dem Laden und so.
Na gut, im Pepi bist du ja eigentlich fast zum Quasseln gezwungen, weil in dem Raum, wo die Konzerte stattfinden, ist ja auch kaum Platz gefühlt. Also 2/3 des Publikums
muss ja quatschen.
Befindet sich nicht im Raum, wo die Band spielt.
Ja.
Wir haben doch auch schon mal in unserer großen Dating-Folge haben wir festgestellt, der Jazzclub ist der perfekte Dating-Ort, weil man da ein bisschen quasseln kann.
Genau, und dann wieder und aufmerksam zuhören und dann wirkt man dadurch natürlich auch besonders schlau. Ja.
Genau,
wenn es nichts mehr zu quasseln geht.
Ja, genau.
Der ist gerade richtig drin in der Musik, was für ein interessanter Kerl.
Genau, Achtung, da spielt gerade jemand alteriert und dann kann man wieder...
Warte mal kurz.
Ich
erzähle dir gleich weiter von meiner Familie, ich muss kurz alteriert hören.
Genau, deswegen finde ich eigentlich ganz gut. Das Jazzclub-Konzept. Popsongs, achso, die Weihnachtslieder magst du nicht in Jazzig, war ja der Ausgangspunkt.
Ja, ich weiß, es ist immer so ein bisschen zu lustig irgendwie.
Mir ist was aufgefallen. Es gibt übrigens noch ein zweites Weihnachtslied in Moll, und zwar Maria durch ein Dornwald ging.
Wie ist denn die Melodie da?
Ich habe ja kein Klavier hier.
Das ist es, ne?
Ja.
Ich hab's nicht mal ganz im Ohr, aber so, den Text erst recht nicht. Spielst du jetzt?
Nee, ich habe ja mein Klavier nach wie vor im Kindertheater. Mir ist aber was aufgefallen. Und zwar, ich habe auch nicht so richtig eine Antwort drauf gefunden, woran das liegt. Es gibt so im englischsprachigen Raum einen ganzen Haufen Volkslieder oder volksliedartige Musik, die pentatonische Melodien hat.
Mhm.
Amazing Grace.
Wie immer? Ja. Wie geht das nochmal? Wir singen mal kurz.
Ich kann das nicht auf dem Bass vorspielen, sonst weihnachtlich. Sowas zum Beispiel. Pentatonik-Melodie.
Sehr schön. Auch Dur.
Genau. Genau, auch Dur, zum Beispiel auch Auld Lang Syne. Also bis auf eine kleine Ausnahme. Auch Pentatonik, reines pentatonisches Lied.
Ja, sehr schön.
Will the Circle Be Unbroken?
Ich glaube auch. Was? Also Dirty Old Town, glaube ich, auch pentatonisch. Ja, auch pentatonisch.
Ja.
Das sind alle Töne. Alles pentatonisch. Ja, meinst du, das ist ein englisches Ding?
Swing Low, Sweet Chariot.
Amerikanisch, oder?
Ja, also aber das ist natürlich auch englischsprachig und wahrscheinlich in der Tradition der, ich vermute, die irischen Auswanderer.
Ja.
Könnte was Irisches sein, oder? Mit der Pentatonik.
Kann sein. Ja, die hatten ja sowieso großen Einfluss auf die amerikanische Folklore, auch auf die Jazzmusik. Nämlich in ihren endlosen Achtelketten. Die sind eindeutig übernommen worden von den Jazzern.
Ja, und auch gern mal so Modi, Kirchentonarten.
Genau. Ja.
Dorisch.
Ja.
Auch Shanties haben sowas ja gern mal, ne?
Ja.
Dorische Shanties. Ist mir nur aufgefallen und mir ist dann kein deutsches Volkslied eingefallen mit einer Pentatonik-Melodie.
Ah.
Also, falls euch da eins einfällt, bitte Einsendung. Deutsche Volkslieder eher diatonisch und sehr viel in Dur.
Mhm. Ja, wir sind einfach ein fröhliches Volk.
Ja.
Oder?
Ist also, ja. Genau. Und so ein auf schlau, deswegen muss es immer die ganze Tonleiter sein.
Genau, wahrscheinlich schon. Ja, von wegen, wir kennen ein bisschen mehr Töne. Wir kennen immer noch ein bisschen mehr Töne hier in Deutschland.
Ja, ja.
Ja. Zwei mehr als
diese hier. Fünf reichen uns nicht. Nein, nein.
Ja,
ja, ja. So ist es wahrscheinlich. Leise rieselt der Schnee hat ja sogar noch einen Ton mehr.
Ach,
da gibt es ja sogar noch so eine kleine Chromatik drin.
Ja.
Ach ja.
Das ist dann ja. Ja, das ist genial, ne?
Ja, ja.
Krass. Was da los ist.
Also das wird dann kurz, was ist das dann? Ja, eigentlich ist das ja harmonisch Moll.
Und dann, wo geht's dann hin?
Tonal.
Das ist einfach so ein Vorhalt.
Ja.
Schön.
Ja, was da drin steckt, ist ja, wenn ich jetzt in G-Dur bin. Ja. Na gut, das Bass ist nicht das geeignete Instrument für so ein Weihnachtslied, ne? Und dann steckt da eigentlich drin A-Moll.
Echt? Klingt
aber komisch.
Das klingt komisch.
Ja, klingt wirklich komisch. Eigentlich ist es, das ist die fünfte Stufe einfach.
Ja, genau.
Nee, genau. Ich nimm alles zurück.
Ja. Genau, es ist einfach nur eine Anspielung in der fünften Stufe an die Quinte.
Quinte.
Ja, oder eine Umspielung Voll. Eigentlich, ne? Ja, interessant. Dass man sich das wagt,
Wahnsinn. Ja, okay, dann haben wir aber unseren, würde ich mal sagen, unseren Bildungsauftrag erfüllt. Wie kriegen wir das Ganze jetzt an den Mann oder die Frau?
Das ist eine Überleitung, oder? Das ist eine Überleitung zum großen Thema. Ich glaube, es gab Wünsche, ne? Es gab Wünsche, dass wir uns mal dem Thema Marketing widmen würden, weil wir beide absolute Marketing-Profis sind natürlich. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Ich möchte auf keinen Fall, dass es hier so rüberkommt, als würden wir jetzt ein Coaching abgeben, weil wir sind beide wirklich
gar nicht.
Keine Marketing-Profis. Also auch nicht.
Ich würde auch sagen, du irgendwie noch mehr als ich. Also ich habe da ganz große Probleme mit Vermarktung oder Selbstvermarktung und überhaupt, also mir fehlt da das Marktschreier-Gen.
Ja.
So ein bisschen.
Was man muss auch wirklich, jeder, der sich als solcher ausgibt, jeder, der sich als Marketing-Experte gerade für Musik ausgibt, dem sei wirklich nicht zu trauen. Also das kriegst du ja mal ein kleines Coaching-Segment und damit ist es auch schon beendet.
Ja.
So,
ja.
Weil es gibt nicht die Formel X, die auf alles anwendbar ist und es gibt doch immer wieder Leute, die das behaupten, sie hätten sie.
So. Ja, das, also auch oft sehr windige Gestalten sind ja Leute, die, das ist mir in den letzten 10 Jahren aber eher weniger öfter begegnet, Leute, die von sich behauptet haben, sie arbeiten als Social Media Promoter oder Experte oder sowas. Das heißt, wenn dann der Beruf ist, man kennt sich besonders gut mit Facebook und Instagram aus, da stimmt doch was nicht.
Kann schon einfach nicht stimmen. Wie sollen denn auch diese Leute die Algorithmen voraussehen, die ja alle 2 Wochen wieder geändert werden, die ja offensichtlich erstaunlich wichtig sind fürs Marketing?
Ja, ja, genau. Aber das ist dann immer die berufliche Kompetenz. Ja. Ist dann ja immer, ich kenne mich damit aus und ich sag dir, was du machen musst, damit du viele Klicks kriegst oder sowas.
Genau.
Sehr windiges Berufsbild. Was ich dachte, was wir mal machen können, ist aber so ein bisschen mal erzählen über unsere Erfahrung oder über die Kontakte, die wir so in unserem Leben mit dem Thema Marketing hatten und wie sich das auch so ein bisschen in der Zeit verändert hat. Weil wir als, sagen wir, betagte Millennials ja so ein bisschen die verschiedenen Phasen des Marketing mitbekommen haben, weil unser Einstieg ins Musikerdasein ja so ein bisschen einhergeht, auch so mit dem Aufkommen des Internets. Und
ja,
da haben wir alle Phasen genau. So ein bisschen durchlebt.
Ich kann halt da schon sagen, dass die letzten 10 Jahre, in denen ich ja quasi auch mein, wenn man so will, Produkt vermarkten musste, ja. Sich da einiges geändert hat. Also als ich angefangen habe, Lama zu machen, war halt sowas wie Printmedien noch ein Riesending. Eigentlich nicht, also auf jeden Fall noch ein wichtiges Ding.
Ja.
So, und das hat natürlich gänzlich anders funktioniert und ist auf gänzlich andere Dinge angesprungen als heutzutage einen Instagram-Algorithmus oder so.
Ja. Ich würde aber gerne noch weiter zurück,
Marc. Noch weiter zurück, ja, genau.
Also ja, eigentlich in unsere Schulzeit meinetwegen gerne. Ja. Weil, also du hast ja aber auch vor Lambert auch schon, was immer hier die ominöse Indie-Band heißt, gehabt, da habt ihr euch ja auch schon um Marketing gekümmert oder Jazzkapellen von dir.
Ja,
also
ja.
Ich habe darüber nachgedacht und mir ist eingefallen, um 2000 rum, also nach 2000, so meine Oberstufenzeit, da hatte ich das Gefühl, die Musikwelt war auch wahnsinnig klein und beschränkt, was jetzt so meine eigene Erwartung von Wirkung darin angeht. Ich hatte auch das Gefühl, jetzt, als ich so 16, 17, 18 war, die Schülerbands in unserem Umfeld, also Bands in unserem Schulumfeld, da war irgendwie sowas wie ein Plattenvertrag, den man damals noch haben musste, weil jemand natürlich deine Platte veröffentlichen musste. Das konnte man ja nicht selber. Dann man brennt eine CD und verkauft die. Das war jenseits jeder Reichweite.
Genau. Ja.
Oder? Weil wenn wir über diese Echt-Doku sprechen, dass da quasi junge Leute im schulpflichtigen Alter oder im Oberstufenalter eine Band haben, die wirklich Platten verkauft und irgendwo in den Medien stattfindet. Das war ja völlig jenseits unserer Vorstellung.
Ja, war tatsächlich auch etwas, was dadurch, dass man ja oder dass wir beide uns ja dafür entschieden haben, erstmal diesen Weg über die Hochschule zu gehen, hat es ja noch eine ganze Weile gedauert, bis man damit überhaupt in Berührung kam mit so Marketingkonstrukten, weil in der Hochschule ist ja auch erstmal nicht darum geht. So, du bleibst ja so ein bisschen in diesem doch unschuldigen Ding. Hier kümmert man sich nur um die Musik so und um das Feilen seines eigenen musikalischen Interesse oder das, was halt vielleicht die Hochschule von einem erwartet, wie auch immer. Aber das wurde so ein bisschen dadurch, würde ich sagen, verlängert. Dass man herangeführt wurde an derartige Mechanismen und so.
Warte mal, aber nicht so springen in der Zeit. Weil ich meine, du hast ja auch mal relativ früh auch noch so knapp in der Schule einen Popkurs gemacht.
Ja, stimmt, ja.
Oder? Nee, also was ich eigentlich noch sagen wollte, also so, ich hatte das Gefühl, so für Bands aus unserem Schulumfeld war im Prinzip das höchste der Gefühle, war bei irgendeinem Emergenza-Bandwettbewerb aufzutreten.
Ja.
Oder bei einem Schülerbandfestival im Trockendock oder sowas.
Genau.
Und dass vielleicht mal ein Lied läuft auf FSK oder offener Kanal oder sowas.
Ja, genau.
Oder es war völlig absurd, die Vorstellung, dass die eigene Musik mal irgendwie so über so mediale Kanäle an Ohren rangetragen wird.
Vor allem konnte man sich nicht vorstellen, wie das laufen soll. Also es gab gar keine Vorstellung dafür, welche Kanäle da angezapft werden müssten. So. Also es gab gar keinen, ja.
Genau, weil nämlich Promotion, also Marketing-Promo, war Aufgabe eigentlich vom Label gefühlt, ne?
Genau.
Weil man selber gar nicht diese, also jetzt in meiner Wahrnehmung damals, man hatte selber gar nicht diese Mittel. Und dann, ich habe ja gespielt, da war ich noch in der Schule in einer Band, hatte ich schon mal irgendwann erzählt, Acadian Post. Und wir haben so ein bisschen so Calexico-mäßigen Amerikaner gemacht. Und da haben wir eine Platte rausgebracht, damals bei XXS Records. Und das muss so 2002, 2003 gewesen sein. Also das war so meine erste richtige Veröffentlichung, auf der ich gespielt hatte. Wir hatten da quasi so einen kleinen Vertrag mit einem Indie-Label. Und es war aber völlig klar, dass wir als Band eigentlich nichts groß machen und auch nichts machen können, außer quasi für Konzerte bereitstehen oder für Interviews oder sowas.
Ja.
Aber im Prinzip, das Label hat damals sowas gemacht wie eine Bemusterung.
Ja, genau.
Also hat das verschickt an Musikzeitschriften. Dann gab es auch eine schon sowas wie eine Rezension in der Szene Hamburg, so einem Art Stadtmusikmagazin. Szene war so das coole Stadtmagazin, Oxmox so das so ein bisschen Ordinäre, sage ich mal. Das war, da konnte man so auf Veranstaltungen, da war ein Veranstaltungskalender drin, aber so in der Szene waren so kleine Plattenrezensionen auch von lokalen Bands und so. Und sowas war dann was Krasses schon. Wenn man dann so eine Rezension hatte, vielleicht in der Mopo, in der Hamburger Morgenpost. Aber im Prinzip war klar, Musik findet statt auf dem Kanal Presse, Print. Und wenn man dann richtig krass war, so die Bands, die dann weiß ich, bei Viva oder später bei Viva 2 oder sowas waren, das war dann schon viele Schritte weiter.
Ja.
Ich hatte nicht mit Leuten zu tun in dieser Zeit, die irgendwie so diese da unterwegs waren, weil zum Beispiel diese Eimsbusch-Hip-Hopper, die so in unserem Umfeld aufgewachsen sind, die sind ja alle eine halbe Generation älter als wir.
Genau,
das war auch unerreichbar.
Genau,
was die da gemacht haben. Was ich festhalten wollte, dass so Anfang der Nuller, Anfang der 2000er, war Marketing etwas, was man nicht in der Hand hatte, gefühlt.
Genau.
Und das änderte sich in meiner Erinnerung, als im Internet zum ersten Mal sowas aufkam wie MySpace.
Ja, genau. Also galt doch auch da, die Arctic Monkeys galten so als Paradebeispiel für eine Band, die nur über ihre MySpace-Klicks irgendwie einen fetten Plattenvertrag dann an Land bekommen haben, weil die Industrie auf einmal gemerkt hat, so, aha, okay, hier findet so eine Selbstvermarktung statt, die auch von den Leuten gerne angenommen wird, so, also auch als, auch, glaube ich, als auch authentisch galt.
Ja.
Die Behauptung steht ja immer noch.
Wissen denn die jungen Leute, was MySpace ist?
Also ein soziales Netzwerk eigentlich so, ne? Also
Art. Ja, so eine Art frühes soziales Netzwerk, da konntest du ein Privatprofil haben, aber eben auch ein Bandprofil.
Genau.
Und auf dem Bandprofil konntest du Musik hochladen und dann konntest du Freunde adden. Da gab es die Top Friends, die sah man dann sofort auf der Seite. Das war in so einer Zeit im Internet, als man noch so selber so HTML-Codes einflechten konnte in seine Seite, sodass man die auch so sehr stark personalisieren konnte. Mehr als jetzt ein Facebook-Profil. Deswegen war teilweise absolute Augenkrebsgefahr, wenn man auf dieser Plattform unterwegs war.
Genau.
Die Leute alle ihre Profile tunten. Genau. Aber da war im Prinzip alles drauf. Fotos, Kommentarfunktion, ein Musikplayer und dieser Freunde-Algorithmus.
Und das Tolle daran war, es hat ja auch nur über Verlinkungen funktioniert.
Genau.
Das heißt, es gab gar nicht so einen, ne, du hast ja gar nicht runtergescrollt und dann hast du mal hier und mal da was gesehen, sondern die Leute mussten aktiv durch dieses Netzwerk sich durcharbeiten und gucken, wo sie Dinge interessant werden und dann immer durch die Top-Friends, das waren sozusagen die Links, wo du auch größer werden konntest und mehr Reichweite ergattern konntest, hing aber natürlich immer davon ab, dass halt die User einfach aktiv im Internet unterwegs waren und sich nicht einfach von irgendeiner Timeline vollberieselt haben, wie heutzutage. Deswegen hat das MySpace-Konzept dann auch irgendwann nicht mehr funktioniert, weil...
Naja, was aber MySpace ja erstmal, ich weiß nicht, ob das das erste soziale Netzwerk war, was es so gab, aber vorher musstest du ja wirklich noch, das ist ja wirklich Steinzeit, Musik konnte man sich runterladen oder du konntest auf der Homepage von einem Act, der dir gefallen hat, vielleicht Musik hören in so einem Player, der in einer Homepage implementiert war. Aber im Prinzip bestand das Internet vor Social Media nur aus einzelnen Homepages oder vielleicht Foren.
Ja, genau.
Genau, aber dass es so eine Seite gab, wo man so Musik entdecken konnte und rumklicken konnte.
Das war der absolute Wahnsinn.
Also ja,
ich fand's den absoluten Wahnsinn. Ich habe das sehr viel genutzt, habe auch Leute dadurch kennengelernt. Ich glaube sogar hier, neulich hatte ich gesubbt Roland Fidetius, den habe ich über MySpace kennengelernt, tatsächlich.
Ja. Ach wirklich? Ja. In der Zeit?
In der Zeit wurde eine Band zusammengestellt mit so einem New Yorker Saxophonisten und der hatte über MySpace sowohl mich als auch Roland rekrutiert. Okay. Genau. Und ich
kenne den. Mal.
Ja.
Ja,
und das
ist irre, ne?
Total irre. Und auch in New York, als ich dann in New York war, habe ich Leute über MySpace angeschrieben und dann mit denen aufgenommen und gespielt und so. Also das hat alles wahnsinnig gut funktioniert so. Und in der Musikerszene für ein paar Jahre, so ich würde sagen zwischen 2006 bis 2009, dann war vorbei. Ja.
Ja.
Genau. 2010 ging es schon nicht mehr irgendwie.
Aber MySpace hat, glaube ich, zum ersten Mal so in den Köpfen von jungen Bands und Künstlern die Idee freigesetzt, ich kann ja mich selber promoten. Weil es gab auch in dieser Zeit Bands, die wahnsinnig Welle gemacht haben bei MySpace.
Ja.
Immer andere Leute kommentieren, der ganze Kram. Aber ich glaube, da keimte so eine Idee auf von...
So kann es ja auch laufen.
Genau, der Künstler kann sich selber vermarkten. Und das ist ja was, was bis heute sich durchzieht, diese Entwicklung. Ne?
Ja.
Darauf will ich so ein bisschen hinaus.
Es ist ja mittlerweile so, dass... eigentlich auch die Promo abgegeben wird, wieder an den Künstler. Also das heißt, dass du da eigentlich deine sozialen Netzwerke selber bedienen sollst. So, vielleicht kriegst du noch irgendwelche Inhalte über das Label oder so oder in Absprache mit ihnen. Aber eigentlich ziehen die sich so ein bisschen aus der Verantwortung. Ne? Die machen dann, also kommt drauf an, wo du gesigned bist, so, aber die machen dann schon noch ihren Kram so. Aber die wissen ganz genau, dass das meiste, was heute läuft, und das ist bei mir auch so, obwohl mein Profil jetzt nicht besonders reichweitenstark ist, so trotzdem so, dass das meiste an Kommunikation darüber läuft, sowohl für die Konzerte als auch für die Veröffentlichung. Und ich frage mich, wie das funktionieren kann. Also ich wundere mich, ja, ich habe gerade eine Tour gespielt und es war irgendwie voll und so, und dass ich nur eigentlich letztlich über Instagram das beworben habe, so, und natürlich die Local Promoter, das dann halt dann noch, ne, irgendwelche Plakate aushängen oder so, dass das dann halt heutzutage reicht. So, es gibt ja nirgendwo, ich habe auf jeden Fall nichts gefunden, dass man irgendwie nochmal einen Artikel bekommt. Die Zeiten sind auch vorbei, dass du irgendwelche großen Ankündigungen in Zeitungen oder sowas noch bekommst oder so. Also ich kann darauf irgendwie nicht mehr groß setzen. Und deswegen, mich nervt natürlich, dass man da so ein bisschen von abhängig ist. So, also wenn es jetzt auf einmal nicht mehr Instagram ist, aus irgendwelchen algorithmischen Gründen, dann musst du dich wieder irgendwo neu reinfuchsen und dann war ich vielleicht bei TikTok weitermachen, weil das so war es ja damals auch. Ne? Man hat bei MySpace angefangen, dann war MySpace durch, dann musstest du bei Facebook weitermachen, hast da irgendwie ganz viele Follower gesammelt, dann war Facebook hat bei mir auch irgendwann nicht mehr funktioniert und dann geht man auf Instagram und macht da halt irgendwie weiter, hat aber natürlich erstmal wieder weniger Reichweite und die führen einen so ein bisschen an der Nase rum. Es ist schon irgendwie natürlich. Natürlich hast du es selbst in der Hand, die Promotion, aber bist halt leider auch absolut abhängig von der Willkür dieser Plattform. Und den,
das kommt auch dazu, klar. Ja. Diese Algorithmen, da klagen ja auch also, gerne mal irgendwelche
Genau, da Leute. Kannst du jetzt auch nicht von einer totalen Unabhängigkeit sprechen.
Weil
du,
nee, gar nicht. Darauf will ich auch gar nicht hinaus. Mir geht es eher ein bisschen um diese Entwicklung. Weil es schon so ist, dass auch so in den Nullern, sage ich mal, für eine junge Band oder Newcomer klar war, ich brauche einen potenten Businesspartner, der für mich den Weg ebnet in den Musikmarkt. Ja. Also, und das hat sich jetzt Stück für Stück verlagert, im Prinzip komplett ins Internet, und zwar auf allen Ebenen. Mein Profil findet im Internet statt. Meine Musik ist im Internet anhörbar über Streaming-Plattformen. Meine Bildinhalte sind auf YouTube, auf Instagram, sind auch im Internet anschaubar. Eigentlich alle Bereiche, die früher auf verschiedene Medien aufgeteilt worden sind, Print, Musik, Fernsehen, die finden alle gebündelt und auch miteinander verlinkt im Internet statt. Und mittlerweile gibt es auch so eine Blaupause, wie so zum Beispiel eine Plattenveröffentlichung begleitet wird. Ich kann mich auch erinnern, dass jetzt so Plattenveröffentlichungen, die ich so dann so in meinen 20ern gemacht habe in Bands, außer ich weiß auch noch, dass wir bei der ersten höchsten Eisenbahnplatte 2013, haben wir nicht gemacht, aber glaube ich sogar noch, also es ist 10 Jahre her, das erste Album, nachdem wir die EP 2012 rausgebracht hatten, da haben wir noch diskutiert, sollen wir vielleicht auch gar nicht zu Spotify?
Ja, das war das.
Also das gab es damals noch. Also es gab damals noch Bands, die gesagt haben, nee, ich will ja nicht zu Spotify. Das ist ja irgendwie eine Entwertung der Musik. Das ist ja heute undenkbar. Wenn du nicht im Stream stattfindest, findest du nicht statt.
Ja, genau. Dann gilt es eigentlich gar nicht mehr als Veröffentlichung.
Genau, also im Prinzip so eine Veröffentlichung bei Bandcamp, das ist zum Beispiel so eine faire Seite für Downloads. Das hat so die Aura von selbst veröffentlicht. Das hat dieselbe Aura wie eine gebrannte CD irgendwie an seine Freunde verschenken oder verkaufen. Ne? Also es ist so völlig klar, dass man diese Kanäle bespielen muss. Und es war auch noch super wichtig vor, selbst sagen wir noch 10 Jahren, dass ein Label zum Beispiel eine Radiopromo für dich fährt, die im Idealfall dafür sorgt, dass dann heißt, ihr lauft bei 1 Live, ihr lauft bei Das Ding, ihr lauft bei Radio 1, keine Ahnung, bei 917 XFM, bei Byte FM oder jetzt, wenn man nicht super mainstreamig ist, ihr seid im Musikexpress, ihr seid in der Intro, im Rolling Stone Magazine, also Rolling Stone Magazin im Deutschen, in der Spex oder sowas. Ne? Ja, das war, also jetzt so, sag ich mal, für meinen Bereich Indie-Musik. Und das war auch ausschlaggebend, dass man da irgendwie stattfand. Und ich habe das Gefühl, es gibt diese Medien zwar alle noch, aber das ist nicht mehr so wichtig. Hm. Und es ist nur, also es ist immer noch wichtig, aber es ist nur eine Säule.
Es ist nur eine Säule. Also und wenn die funktioniert, nimmt man die natürlich mit. Aber wenn das jetzt nicht funktioniert, heißt es auch nicht, dass deine Promo schiefgelaufen ist. So, ne? Das sind alles keine Indikatoren. Genauso wie wenn du keine Interviews hast zu deiner Veröffentlichung, heißt das auch nicht, dass dein Album nicht gehört wurde. So, oder alle doof finden.
Nee, genau.
Es gab früher auch noch so ganze Interviewtage, weil auch meinen ersten Lambert-Veröffentlichungen gehabt, musste ich dann irgendwie einen Tag immer irgendwo hin, dann kamen die Journalisten hintereinander vorbei und haben so Interviews geführt. Ja. So. Das gibt's nicht mehr so. in der Form. Es kam dann die Zeit, wo du andauernd bombardiert wurdest mit Blog-Interviews, wo du halt irgendwie selber eintragen musstest deine Antworten. Und dann, wo ist das auf irgendeiner Seite erschienen, so Copy-Paste-mäßig und so. Das war dann sozusagen das, was vorher das persönliche Gespräch abgelöst hat. Ich kam mir wahnsinnig dumm dabei vor, ist aber auch wieder durch. So, was jetzt eigentlich passiert, und da habe ich das Gefühl, ist eigentlich so ein Resultat aus so einer Orientierungslosigkeit, ist eigentlich das absolute Konzentrat auf Social Media. Nur noch Social Media Content und das in Quantität. Da geht es nicht mehr um qualitative Beiträge, die eine längere Geschichte erzählen, sondern es sind eigentlich 10 Sekunden oder nicht mal, eigentlich 3 Sekunden, die alles sagen müssen. So, ne?
Auch das hat sich verändert, ne? Also quasi vom Bild oder vom kurzen Text, jetzt eigentlich zum kurzen Video.
Kurzes Video, genau. Und davon nicht nur eins, sondern bitte 150.
Ja. So, genau. Und auch gerne mal früher natürlich so ein kleines Interview mit dem Campusradio.
Campusradio, gerne. Mal vorbeigegangen.
Auch beliebt.
Die konnten dann immer die Bandnamen nicht aussprechen.
Ja, und dann, genau, die kommen, da kommt man, oder die
kommt Limbert
nach dem Soundcheck.
Limbert, so. Was spielst du nochmal?
Sowas. Genau. Und ich habe auch das Gefühl, es wird einem immer so eine Blaupause genannt. Du bringst ein Album raus, wir müssen die Promo, was weiß ich, 3 Monate vorher anfangen, nur ein halbes Jahr oder sagen wir mal 3 Monate. Wir brauchen 4 Vorab-Singles.
Ja.
Wir brauchen ein Pre-Save-Code oder Linktree.
Ja.
Dann musst du jetzt als Lambert posten, hey, meine neue Platte kommt, hier ist die erste Vorab-Single. Bitte geht alle auf Spotify und drückt den Pre-Save-Link.
Ja.
Und genau, dann kommt das Album an irgendeinem Tag. Und das funktioniert nach einem bestimmten Schema. Genauso wie früher funktioniert hat, die Platte kommt aus dem Presswerk. Dann werden die Promos rausgeschickt an die Promoter und Radiosendungen und die Print-Zeitschriften. Und dann wird irgendwas drüber geschrieben. Genau. Nur das ist, wie du sagst, alles findet im Social Media statt.
Genau. Ich wollte da noch mal kurz in der Biografie ein bisschen zurück, weil ich habe das Gefühl, dass Musiker vor allem unserer Generation, in deren Biografien hört man relativ oft, dass ab dem Zeitpunkt, an dem man über das Marketing der eigenen Musik nachdenken muss, die Musik das erste Mal seinen Idealismus oder seine Unschuld so ein bisschen verliert.
Ja.
Weil die Musik so zwangsläufig so ein bisschen in den Hintergrund tritt und stattdessen reflektiert man über Bilder oder Geschichten, mit der die eigene Musik auf einer anderen Ebene als nur der rein musikalischen vermittelt werden kann. So. Also weißt du, du musst dir halt irgendwelche Stories ausdenken zu, wo man sich kennengelernt hat, vielleicht wie man den Cover gestaltet oder so. Es geht um wahnsinnig viel Kommunikationsmittel, die nicht musikalischer Natur sind. Für viele Musiker fühlt sich das ein bisschen wie Verrat an, habe ich das Gefühl. So, dass sie sich ja für das Kommunikationsmittel der Musik entschieden haben. Und das nächste Problem folgt eigentlich auf dem Fuß, denn Musik anders zu beschreiben als durch Musik wird der Musik oftmals nicht gerecht. Also es gibt dieses abgedroschene Zitat, über Musik zu schreiben ist ähnlich sinnvoll wie zu Architektur zu tanzen. Ich weiß nicht, von wem das ist, das weißt du wahrscheinlich.
Ja, aber es gibt auch, glaube ich, was von Brahms oder so, die Aussage, dass er gefragt wurde, wieso heißen ihre Stücke alle Opus 1 und Symphonie 3?
Ja.
Und dann sagt er daraufhin, ja, die Musik ist eigentlich so unkonkret. Wenn ich die jetzt auflade mit Bildern, wird das der Musik nicht gerecht.
Ja.
Das schlägt ja in so eine ähnliche Kerbe, wenn man dann noch die Geschichte zur Musik, das Bild zur Musik und sowas haben muss.
Ja.
Man stülpt der Musik was auf.
Man stülpt der Musik was auf. Und das Dilemma ist, dass man nach anderen Ausdrucksformen suchen muss als der rein musikalischen, obwohl man ja eigentlich Musik machen will. Und wenn Leute, denen das gewahr wird, das ist Marketing, nicht Musik machen, dann fühlen sie sich oft wie Verräter. Diesen Widerstand dagegen kennt man viel so aus der Punkmusik und so, wobei die das ja auch irgendwie dann diesen Lifestyle ja auch oder diese Anti-Haltung dagegen ja auch ein Marketing-Tool wieder sein kann, wenn man so will.
Ja, ja, klar, natürlich. Das funktioniert ja auch als Promo tatsächlich sozusagen Verknappung.
Ja.
Da, wenn es heißt, oh, da ist hier eine heiße Band, die ist so undergroundig, die hat noch nicht mal ein Instagram-Profil. Wobei das, glaube ich, auch weniger wird. Aber das ist der Punkt, den du sagst, da wollte ich auch mit drüber reden, weil quasi gerade in Social Media, wo wahnsinnig viel Musik ist und man hat ja auch das Gefühl, es gibt immer mehr Musik und es wird alles immer diversifizierter. Man hat ja das Gefühl, man kommt da eigentlich nur durch diesen Wust, wenn man auch vor allen Dingen, man kommt nur durch diesen Wust ohne Budget, wenn man quasi wie so ein Marktschreier eigentlich die ganze Zeit sagt, jeden Tag wieder aufs Neue sagt, hier, hört meine Musik, drückt meinen Pre-Save-Link.
Genau, das ist aber das, was ich meine, das ist die Quantität, die da zählt. Du brauchst wieder Content, ist mittlerweile auch egal. Es muss kein qualitativ hochwertiger Content sein, ne? Du brauchst halt einfach nur Quantität. Immer wieder Krams, um die Kanäle voll zu stopfen, so. Also, ich glaube nicht, dass das jetzt das Marketingkonzept ist, womit es dann auf jeden Fall für alle klappt und so, aber ich habe das Gefühl, dass sich die Labels so ein bisschen darauf konzentrieren gerade, so, weil sie wahrscheinlich einfach keine anderen Ideen mehr haben.
Na klar. Und ich glaube trotzdem natürlich, Leute mit einer guten visuellen Idee setzen sich dann auch durch möglicherweise oder mit einem guten Konzept. Aber ich glaube, so dieses naturell sich selber bewerben zu wollen, das geht nicht unbedingt einher mit dem Willen, überhaupt Musik zu schaffen. Also jetzt quasi jetzt weniger schwurbelig ausgedrückt, obwohl jemand zum Beispiel gerne Musik macht und auch möchte, dass das gehört wird, ist der noch lange nicht ein guter Verkäufer.
Genau.
Oder Werber,
ja,
für sich,
ja, selber. Ja, genau. Das war, was meinte ich ja gerade. Und ja, genau. dieses Geschichten ausdenken zur Musik, so, ja, was der Markt dir dann abverlangt. Ich weiß das auch noch aus, wie gesagt, aus diesen Zeiten mit, ja, meiner ominösen Indie-Band, die dann einen anderen Umgang auch mit der Öffentlichkeit hatte, als ich jetzt mit Lambert, wo die Sache von vornherein klar war. Das kann man ja, vielleicht können wir auch nochmal drüber reden, kann man ja auch als Marketing-Coup, ja, irgendwie sehen. Mhm. So. Aber genau, wenn du dann halt einfach nur eine Band hast und halt, ja, schöne Songs geschrieben hast, die werden veröffentlicht und dann sagt ihr irgendwie, jetzt brauchen wir mal eine heiße Story dazu und dir fällt ums Verrecken nichts ein. So, weil was sollst du denn dazu sagen? So. Und es ist trotzdem, ja, ja, absolut wichtig natürlich, weil diese Stories werden, also gerade zu Zeiten damals von Print und auch dem aufkommenden Internet schon, wurden immer wieder wiederholt. So, das ist doch der, das ist doch die. Und genau, da gibt's immer die Story dazu. Und danach hat jedes Label gesucht. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch so wichtig ist, aber ich glaube in gewisser Weise schon. Also über das Profil musst du nach wie vor nachdenken. Du musst natürlich nur viel kürzer die Geschichte erzählen. Es muss eigentlich, ja, eine Geschichte sein, die in wenigen Bildern, also drei oder in drei Sekunden erzählt ist, und, ja, damit sie irgendwie hängen bleibt. So, ne?
Wobei man natürlich fairerweise sagen muss, im Wesen der Popmusik, und das muss einem klar sein, je poppiger die Musik ist, die man macht, wird immer mehr verkauft als nur die reine Musik.
Ja.
Je weiter ich in den Mainstream gehe, umso mehr ist jetzt auch, was weiß ich, Billie Eilish ist untrennbar verbunden auch mit ihrer Person.
Genau.
Vielleicht hätte sich die reine Musik, wenn die jetzt so Daft Punk-mäßig mit einem Astronautenhelm aufgetreten wäre, hätte das irgendwie auch funktioniert oder man ihr Gesicht nicht kennen würde oder ihre Geschichte und ihre Person. Aber Popmusik ist auch immer Identifikationsfläche.
Genau.
Das heißt, das ist schon eingepreist in, ja, die Stilistik. Das ist interessant, finde ich, auch jetzt nochmal historisch, wenn man so ein bisschen zurückguckt, dieses Naturell der, weiß ich, vielleicht eher ein bisschen scheu zu sein und auch der, was du sagtest, diese Verweigerungshaltung, das ist ja zum Beispiel super präsent jetzt in meiner Sozialisation mit Underground-Musik, ja, oder undergroundiger Independent-Musik, Alternative-Musik, so, die so ein bisschen, ja, auch, ist ja auch ein Image, so ein bisschen neben dem Mainstream läuft. So deutsche Indie-Bands der Nuller und auch frühen Zehner, da war ja zum Beispiel auch immer noch zum Beispiel wichtig, dass man kein Corporate-Branding hat. Also es gab schnell diesen Ruf nach Ausverkauf.
Ja.
Das war quasi ein komplett anderer Umgang. Da war quasi die Verweigerung von Marktmechanismen war so Teil des Images. Und auch quasi so was ist Corporate-Branding. Es wurde ja diskutiert bei Zeiten, können wir als Band unsere Integrität bewahren, wenn wir bei der Jägermeister Rockliga spielen,
ja,
oder bei einem Festival, was von Becks gesponsert ist.
Genau.
Übrigens, kurze Randnotiz, mein schöner Beitrag bei Magenta Musik, den kann man ohne Paywall gucken.
Ach ja, da muss ich mir, ja, auch mal reinziehen.
Ja, zieht, ja, euch das rein.
Ja.
Kurzes Werbesegment.
Kannst du mir einen Link, aber, oder tun wir das in die Shownotes? Oder?
Wir haben noch
nie irgendwas in die Shownotes getan.
Nee, haben wir überhaupt Shownotes? Genau. Das hat sich irgendwie aufgeweicht, so dieses, was ich auch,
ja, weil sich natürlich, finde, auch die Frage stellte irgendwann für Musiker, ja, welche Kanäle sollen sie denn eigentlich, also wenn so viel wegfällt und man, ja, dann auch nicht irgendwie über Branding die Kanäle, ja, mehr nutzen kann, dann bleibt fast gar nichts mehr. Und das war irgendwann klar, oder? Dass es halt für Künstler gar nicht mehr so viele Möglichkeiten gibt, als sich dann auch dieser Werbewelt, ja, so ein bisschen zu öffnen. Wann war denn das? Es war eigentlich gefühlt von einem auf den anderen Tag kein Thema mehr. Irgendwo, ich würde es irgendwie in die Anfang 2010er oder so datieren, dass das halt einfach auf einmal durch war. So dieses,
ja,
diese Kritik an Leuten, die natürlich dann doch in der Jägermeister-Rockliga irgendwie dann den, ja, Gig mitnehmen oder so. Also ich erinnere das auch als sehr, sehr streng noch in den Nullerjahren, mhm, und dann macht es einfach Peng und irgendwie so, ah nee,
ja,
komm, jetzt
müssen, ja, wir, müssen alle, ich weiß auch noch, bleiben, dass ich das bei Zeiten befremdlich war, weil du mit deiner ominösen Indie-Band ja irgendwie so ein Branding von einer Sonnenbrillenfirma hattest.
Ah, hatten wir das mal?
Ja.
Und da haben wir noch nicht mal viel Geld bekommen. Also wir waren so,
nee, nee,
wir waren, glaube ich, so verzweifelt, noch, dass wir noch nicht mal Geld dafür bekommen haben.
Ja,
sondern,
ja,
irgendwo
da, aber,
ja, es gab irgendwo so ein Plakat, also ich, bei einem Festival oder so. Ne? Ja.
Genau. Ich finde mich da im Nachhinein auch so ein bisschen peinlich, weil ich auch immer so war, oh, das muss alles real bleiben und so. Ich finde es dann auch, ja, am Ende des Tages alles nicht so wild, mhm, mit dem Marketing. Muss halt irgendwie zum Künstler passen, finde ich.
Ja, wir waren wirklich verzweifelt, was das anging, weil wir auch das Gefühl hatten, wir hatten nicht viele Möglichkeiten, irgendwie eine Geschichte zu erzählen, einfach weil wir keine hatten. So. Deswegen sprangen diese ganzen Indie-Medien nicht so richtig auf uns an. Ich glaube, deswegen waren wir dann bei sowas recht offen, so, dass wir dachten, ja gut, okay, dann setzen wir uns mal halt eine Sonnenbrille auf. So, aber es ist leider wirklich nicht so, dass uns da irgendwie, die hätten uns ja auch mal fünfstellige Beträge da mitliefern können. Wir waren so verzweifelt, dass wir nicht mal die abgerufen haben.
Ja, ja, klar.
Das war wirklich auch Verzweiflung, klar. Und genau, resultierend aus diesem Ding, ja, wie sollen wir es denn sonst machen? So, also, weil die Intro wird nicht über uns schreiben. Es wird nicht passieren. Ja. So,
genau. Wobei du dir in der Intro, glaube ich, auch deine Anzeige kaufen konntest.
Ja, aber nicht mit dem Label, auf dem wir gesigned waren. Also, da muss ein bisschen Kaufkraft hinter sein.
Ja, genau, aber es geht jetzt mittlerweile dahin, so viel Promo wie möglich und auch genau, auch was du sagst, auch gerne nochmal so ein gefühlsduseliger Post, wie dankbar man ist fürs Feedback der Fans und so. Also der Künstler muss sich sehr nahbar machen, habe ich das Gefühl heutzutage. Ja. Das hat sich irgendwie auch verändert. Es ist so ein
Nullerjahre alles noch sehr mystisch im Internet. Ja. Alles nur noch zum Verstecken genutzt. Und dann ab den Zehnerjahren geht es dann so los in diese Behauptung von, wir können die sozialen Netzwerke doch für so eine richtige Nahbarkeit, für so eine Authentizität nutzen und dadurch Glaubwürdigkeit gewinnen und so. Das hat sich dann auch einmal von links auf rechts gedreht. Auch in den Zeiten, in denen ich meine Musik promotet habe. Ich würde auch sagen, eine Maske ist jetzt für die sozialen Netzwerke nicht von Vorteil. Weil natürlich reagiert der auf Haut. Wenn du da keine Haut
das
zeigst.
Weiß ich nicht,
ja, aber würde Sinn machen. Mhm. Ne? Also, so
also der Algorithmus meinst du jetzt?
Der Algorithmus. Computer. Ja, was habe ich gerade gesagt?
Nee, gar nichts.
Ja. Ich wollte so, würde ja Sinn machen, so wie wenn du auf Instagram gehst, du siehst ja viel Fleisch. Ne? Also es ist ja so, also vor allem die reichweitenstarken Dinge sind oft so, ne, entweder Gesicht und viel. Also siehst ja einfach da viel und da macht sich eine Maske jetzt nicht sonderlich gut. Während es halt, wie ich eben schon meinte, als totaler Marketing-Coup angesehen wurde, als ich damit anfing, um halt Aufmerksamkeit zu erhaschen, so aha, so macht er das also. So, ne? Also,
du warst ja auch quasi der erste Neoklassiker mit Maske. Wir hatten natürlich vorher schon Daft Punk, Kiss.
Das wurde alles, das muss ich auch nochmal sagen, das wurde alles erst so gesehen, ab dem Zeitpunkt, wo es einigermaßen funktioniert hat. Vorher habe ich wirklich vor allem Gegenwind dafür bekommen. Also als ich mir das ausgedacht habe, beziehungsweise ich habe es mir auch nicht mal ausgedacht, sondern das beruht eigentlich auf eine Idee von Tilman Roth. Liebe Grüße an dieser Stelle, sollte mal erwähnt werden. Ja. Der hat sich das eigentlich, diesen ganzen Look ausgedacht und hat dann noch einen Kumpel dazu geholt, Niklas Weise, der die Videos dann gedreht hat. Wir haben das dann zu dritt gemacht auf Sardinien und so. Mhm. Und selbst aus meinem allernächsten Umfeld, die Leute haben gesagt, ich bin verrückt. So, ich weiß noch, wie Luca mich zum Modedesigner fahren musste, damit ich meine Kleider dort auswählen konnte, so die Tilman mir dann zurückgelegt hatte. Und Luca meinte auch so, was zum Teufel machst du hier so? Und es ging weiter, bis ich, obwohl ich dann schon, ich hatte meine Musik zu Nils geschickt und so, Nils riet mir auch total davon ab, an Nils Frahm, mit so einem Marketing-Ding das jetzt zu machen, das wäre nicht ehrlich. Man sollte doch den Leuten gegenüber ehrlich sein. Und das ging sogar weiter, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich schon angefangen hatte, die ersten Konzerte zu spielen. Also Nils hat dann trotzdem auch mich in dem Vorprogramm spielen lassen. Sehr nett auch. Danke, bin ich ihm ewig dankbar. Und er hat ja auch meine erste Platte gemischt und gemastert und so. Es war auch alles super. Und nur, es ging eigentlich dann weiter, dass halt, dass mein Booking sogar noch meinte, obwohl ich schon die ersten Support-Shows gespielt hatte und irgendwie vielleicht schon ein paar Sachen raus hatte, die ganzen Reworks und so, die meinten so, es wäre vielleicht besser, wenn du ohne diesen Quatsch weitermachst.
Ja.
So. Erst ab dem Zeitpunkt, wo dann das Album rauskam und es dann die Printmedien drauf angesprungen sind und es dann funktioniert hat und ich dann auch irgendwie gut Konzerte spielen konnte, da wurde dann gesagt so, das ist ja klar, ein ausgeklügeltes Konzept. So, war ja klar, dass das funktioniert. Ist ja ein großer Marketing-Coup gewesen. So macht man es halt so.
Ja, das ist aber auch super interessant, ne? Weil Erfolg ja nicht wirklich skalierbar ist und nicht wirklich nachvollziehbar ist. So, dass man die Geschichte ja immer von hinten erzählt. Ja. Und man könnte ja auch sagen, deinen bescheidenen Erfolg hast du ja vielleicht sogar trotz Maske und nicht wegen der Maske. Weiß ja keiner,
ja, genau.
Genau, deswegen, das ist immer so ein bisschen mühsam. Genau, aber das kann man natürlich als Marketing-Coup auch auslegen oder ist es vielleicht auch.
Bei mir war es also ein Resultat aus dieser Erfahrung, die ich gemacht habe mit, ich muss eine Geschichte mitbringen. Und das denke ich bis heute. Ich gehe dem halt komplett aus dem Weg, dieses Story mitbringen und immer wieder irgendwie noch was Visuelles liefern. Ich habe es halt einmal gemacht, die Sache ist klar. Es wird halt mit einem Bild und einem Klavier halt alles gesagt, was das hier ist und was passiert. Ich habe das dann einfach aus diesen Erfahrungen mit so, hier, wir brauchen die heiße Story zu der Musik, dachte ich so, das ist der einfachere Weg. Und dachte für mich dann auch irgendwie der ehrlichere. Weil mir jetzt irgendwas über mich selber auszudenken, was dann auch nicht wirklich stimmt oder nur halb wahr ist, nur damit es irgendwie gut in den Medien klingt, ist ja nun auch keine besondere Form der Ehrlichkeit. So, das habe ich dann als ehrlicher empfunden zu sagen, dann mache ich das halt einfach so.
Ja, genau, aber jetzt aber auch nochmal zum Beispiel Daft Punk. Da kennt man, glaube ich, die Namen oder es gibt bestimmt auch irgendwie Fotos von denen. Aber da ist ja zum Beispiel interessant, dass sie, kommen natürlich aus einer anderen Dekade, aber dadurch die Freiheit haben, zum Beispiel Geschichten in der Musik zu erzählen.
Ja.
Also jetzt zum Beispiel diese letzte Platte, mit, wo sie so eine Disco-Platte gemacht haben mit Musikern aus den 70ern und Giorgio Moroder Referenzen. Da kannst du natürlich da erzählst du dann eine Geschichte in der Musik und nicht über Personality. Genau, aber man hat natürlich jetzt gerade in dieser Zeit das Gefühl, wer am lautesten schreit und seine Personality, seine Persönlichkeit, können wir auch Deutsch reden, da irgendwie präsentiert, der hat irgendwie einen Vorteil, ne?
Der hat einen Vorteil und deswegen machen wir zum Beispiel einen Podcast. Das ist sozusagen unsere Nahbarkeitskompensation für euch da draußen, die euch immer gefragt habt, was ist denn mit den beiden los? Wir wollen die mal besser kennenlernen.
Ja, man hat aber doch auch als Musikschaffender irgendwie so das Gefühl, dass, das hatten wir vorhin so ein bisschen, wollte ich nochmal anknüpfen, dass Marketing ja auch so ein Verrat an der eigenen Kunst ist.
Genau.
Im Umkehrschluss hat man ja manchmal das Gefühl, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, dass manchmal so das Gefühl aufkeimt bei Bands und Acts so, dass man so denkt, ja, die sind ja nur erfolgreich, weil die so viel Promo machen. Die Musik ist ja gar nicht so toll. Das gibt's ja auch. Und da hat man ja auch Angst vor.
Ja, ein Stück weit stimmt das ja. Also
ja, das stimmt.
Mit welchen Budgets irgendwie Promo gemacht werden kann. Also bei Major Labels ist ja der Wahnsinn. Es hat nicht unbedingt was mit dem Interesse oder der Öffentlichkeit an bestimmten Themen, wie sie so schön sagen, zu tun. Sondern manchmal einfach, weil sie denken, so jetzt muss hier halt Geld reingepumpt werden, dann hängen überall Plakate oder so. Also und hat man sich ja immer schon gefragt, so wie ist denn das jetzt eigentlich passiert? So. Und teilweise verschwinden die Bands auch genauso schnell, wie sie gekommen sind.
Ich glaube, damit sich Musik langfristig durchsetzt, muss sie eine gewisse Qualität haben. Aber ich bin mir sicher, es ist möglich, mit ausreichendem Budget auch eine Schrottmusik irgendwie in den Markt reinzudrücken. Das ist sicher möglich. Durch eine omnipotente Kampagne in allen Medien bekommst du auch eine Scheißmusik irgendwie an Mann.
Also, was ja auch oft nicht erzählt wird, ist, dass halt in diesem ganzen Marketing-Segment, selbst wenn 1, 2 Dinge funktionieren, immer 5 bis 6 bis 7 Dinge nicht funktioniert haben.
Ja.
Das heißt, wenn du jetzt davon redest, man kann Leute auch da reinboxen, so.
Mit Geld,
dann hängt das schon auch davon ab, hält man das aus, dass von 10 Dingen 8 nicht funktionieren. So. Dafür brauchst du eine gewisse Resilienz und das ist etwas, das kann dir so ein Marketing nicht abnehmen. So. Also kein Marketing kann dir garantieren, dass die Dinge, jetzt in Angriff genommen werden, auch funktionieren. Und man muss sich damit auseinandersetzen, dass halt wirklich ganz viele nicht funktionieren. Und das von denen wird ja nie berichtet. Also
richtig, ja.
Also von denen wird ja nie was erzählt. Also was ich alles an Schrott gemacht habe oder mitgemacht habe und so. Mhm. Und ich vergesse das auch alles wieder. Und natürlich redet man am Ende dann immer eher über die Dinge, die funktionieren und so. Und ist ja klar. Aber es geht immer einher damit, dass halt auch ganz viele Dinge liegen bleiben. So. Und wenn du jetzt halt eine Band da durchpumpst mit einer Plakatkampagne in ganz Berlin, oder so und das dann halt nicht funktioniert, wenn du sagst, man kann das mit Geld machen, dann muss da aber auch jemand dahinter sein, der so hartnäckig ist und dabei bleibt, oder?
Absolut, klar. Nur es ist tendenziell, also man kann sich einen Vorteil auf dem Markt erkaufen. Aber das ist ja auch nicht die Realität, sondern es ist ja, wie gesagt, das haben wir jetzt herausgearbeitet, die Partner im Business machen eigentlich immer weniger oder können immer weniger machen, auch auf eine Art. Du bist ja eigentlich so eine kleine, wie hieß das früher, eine Ich-AG.
Ja.
Es gibt ja diese Arbeitsteilung gar nicht mehr. Du machst jetzt Musik und jemand anders vermarktet die für dich. Sondern eigentlich liegt das alles in Künstlerhand.
Es liegt viel in Künstlerhand. Also ich rede jetzt mit meinem Label schon darüber, über eine Kampagne, die zur nächsten Veröffentlichung stattfinden soll. Und auch da geht es wieder um visuelle Umsetzung und. Also das mache ich natürlich jetzt nicht alles alleine.
Nein,
aber
nein.
Es trotzdem,
habe ich mich auch falsch ausgedrückt. Ist es mehr so, was du sagst, dass du das Gefühl hast, den größten Buzz, wie man so schön sagt, jetzt betreffend auf Tourverkäufe, machst du eigentlich auf Instagram. Das ist ja interessant.
Genau.
Es ist dann eben nicht die teure Plakatierung und es ist nicht nochmal die Radiopromo zur Tour.
Nein.
Sondern
irgendein gutes Ding auf Instagram. Und da wollte ich jetzt mal die Leute fragen, wie werde ich denn Influencer? Weil, also ich habe noch keine 10.000 Follower auf Instagram. Und wenn man 10.000 hat, dann werden so Funktionen freigeschaltet, dass du zum Beispiel so einen Broadcast-Kanal erstellen kannst, die Leute halt voll quatschen kannst. Und da dachte ich, das wäre für mich ja perfekt, weil voll quatschen kann ich ja jetzt. Habe ich jetzt mit dir lange genug geübt. Ja,
geübt. So, jetzt bist du bereit, auf eigenen Beinen zu stehen, mit deinem eigenen Broadcast-Kanal.
Broadcast-Channel. Aber ich muss halt diese letzten 1.000 brauche ich halt noch. Und deswegen habe ich in den letzten Tagen mal so, ich weiß, du hast
das vielleicht verfolgt. Ja, ich beobachte das.
Du hast es beobachtet. Und das hatte natürlich die reine Funktion. Ich dachte, ich probiere mal was aus mit dieser Remix-Funktion, die ich noch nicht ausgecheckt hatte auf Instagram, um halt irgendwie für einen
auch kleinen... Hat Instagram übrigens auch von TikTok einfach übernommen.
Ja, um halt irgendwie was zu machen, um halt irgendwie ein bisschen für Aufmerksamkeit zu bringen. Ich habe gehofft, vielleicht kommt noch ein bisschen was dazu, so an Leuten, was ehrlich gesagt bisher nicht funktioniert hat. Also ich aktiviere die eigene Followschaft, aber dass ich jetzt besonders viele Leute deswegen dazu bekommen hätte, ist leider nicht passiert. Was ich habe natürlich, als erstes habe ich halt so ein über Lizzie McAlpin halt so einen...
Ja, wir müssen mal vorne anfangen, wir müssen das erstmal erklären. Ja. Also was du gerade machst, ist mit dieser Remix-Funktion, dich selber reinzuschneiden in Musikvideos, in andere Reels von Musik, die dir anscheinend gefällt. Das ist jetzt auch mal wieder so ein schnelles Format, sag ich mal, oder?
Ja.
Da filmst du wahrscheinlich mit der linken Hand deine rechte Hand, wie du so ein, so ein kleines Klavier-Ostinato, so ein Alberti-Bass eigentlich, ne? Spielst du so meistens so nach einem gewissen Schema. Und da wird immer so ein Klavier-Ostinato auf eine Musik draufgespielt.
Genau.
Und das ist ja ein schön schnelles Format, da kriegst du ja am Tag so einige Reels zusammen, oder? Einige Remixe.
Nee, es ist schon Arbeit. Also man hockt dann doch da und einen Satz darf man nicht verpassen. Und dann guckst du ja trotzdem, dass der Sound irgendwie gut ist. Ich nehme das über die Handykamera auf. Das ist ja so absurd, ne? Ich habe hier das tollste Studio. Am Ende hänge ich da vor meinem Klavier, halte die Handykamera links, um meine rechte Hand zu filmen. So. Und es geht ja auch nur so. Diese Remix funktioniert nur so. Ich wüsste nicht, wie ich da jetzt mein Studio dran anschließen soll. Keine Ahnung. Ja. Also, das ist wahrscheinlich irgendwie möglich, aber das will man ja auch nicht. Man möchte mal schnell mal eben was machen. So funktioniert es aber auch nicht, sondern man hängt dann doch irgendwie wieder da, versucht es möglichst gut zu machen und so. Mhm. Und dann, ich wollte natürlich, dass Lizzie das sieht.
Ja.
So, ich habe sie natürlich getaggt und dachte so, ja, wenn die das postet, die hat ja Reichweite noch und nöcher. Ja. Übrigens, super Album, ich kann es nochmal empfehlen, ich bin echt totaler Fan. 5 Seconds Flat von Lizzie McAlpin ist richtig gut. Also, ist echt ein Wahnsinnsalbum, muss sie ja mal reinziehen. Das haben wir auf Tour die ganze Zeit gehört. Das ist echt der Knaller. Und ich dachte so, ja, dieser schöne Song, so spiele ich ein bisschen dazu, dann sieht sie das vielleicht und dann dann postet sie das oder repostet sie. Sie muss ja nur auf einen Knopf drücken in der Story, ne? Sie muss ja nur auf einmal reposten drücken und dann zack, habe ich die Follower. Hat sie nicht gemacht, aber ich habe gesehen, sie hat es gesehen. So als eine der ersten, aber wurde einfach immer angezeigt, dass sie es gesehen hat. Und sie hat sich offensichtlich dazu entschieden, es nicht zu posten. Und das ist natürlich so dumm. Dann hockst du da und machst es letztlich eigentlich nur dafür. So.
So. Aber das finde ich gut. Aber das kann so eine ongoing Story werden. Ich hoffe, du hast ein bisschen Sitzfleisch, was die Kampagne angeht, dass wir so in den kommenden Folgen immer mal so gucken, wann du eigentlich auf die 10.000 Follower kommst.
Ich glaube, es wird mit dieser Kampagne nicht funktionieren. Ich muss mir was Neues ausdenken. Aber ich werde noch mal ein bisschen dranbleiben. Es bringt auch ein bisschen Spaß. Ja. Ich meine, es bringt Bock halt, so diese Reels zu suchen und dann halt ein bisschen drüber zu spielen und so. Das ist ganz lustig. Innerhalb meiner Followschaft, die kann ich ganz gut aktivieren. Die finden es gut. Aber genau, ich will ja eigentlich, ich will möglichst schnell jetzt an diese 1.000, ich brauche noch gute 1.000, glaube ich. Und dann möchte ich diese Broadcast-Funktion aktivieren, weil dann wird gesabbelt. Dann sabbelt den Leuten was aufs Ohr. So, ist ja klar.
Ich habe noch zwei Punkte, die mir noch eingefallen sind, bevor wir vielleicht nochmal praktische Marketing-Tipps geben. Was mir noch aufgefallen ist, als ich so drüber sinnierte, über dieses Thema Marketing, es gibt ja auch quasi so Bands, die aus der alten Welt kommen. Da gibt es ja auch so Fälle, wo dann kein Marketing gemacht wird. Kannst dich daran erinnern, Radiohead hat auch zum Beispiel vor ein paar Jahren einfach einen Song veröffentlicht an einem Tag.
Ja.
Und dann eine Woche später kam das Album. Keine Promo, kein Vorlauf, keine Vorab-Singles. Das ist so interessant. Oder ich glaube, Rammstein hat das auch so ähnlich gemacht.
Ja, aber das sind so Bands, also, gelten die als Referenz? Das ist so ein bisschen.
Nee, gar nicht. Das ist nur interessant, dass es das auch als Phänomen gibt.
Ja, also, ich meine, gilt das in Referenz von wegen, natürlich, die müssen ja auch keine Promo machen, die haben ja
aber das ist so
Followschaft, wo es wirklich einfach egal dann irgendwann ist. So.
Genau, aber das ist doch so interessant, dass in einem bestimmten Segment musst du wahnsinnig viel Promo machen, um irgendwie auf deine Aufmerksamkeit zu kommen. Dann ist aber in anderen Größenordnungen ist quasi diese Verknappung sogar wieder eine Währung.
Ja.
Das ist doch interessant. Naja, das fiel mir nur auf. Und dann ist mir aber noch was aufgefallen, da wollte ich mit dir drüber reden. Du bist ja viel auf Instagram unterwegs, gerade jetzt in letzter Zeit. Es gibt ja auch Musik, die, und das ist auch mehr als nur Bandvermarktung, auch bestimmte, fast schon so künstlerische Entscheidungen, die besonders gut funktionieren mit diesen kurzen Videos. Ja. Also zum Beispiel, ich bin ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aufmerksam geworden auf Marc Rebillier. Kennst du den? Das ist dieser Typ, der hat immer einen Bademantel an und so eine Nerdbrille. Und der macht wahnsinnig virtuos so kleine Loops.
Ja.
Shaker, Keyboard, Basslinie und dann shoutet er so darüber und singt. Aha, okay. Und der ist mittlerweile riesengroß.
Ja.
Hast du bestimmt mal gesehen. Wenn du das einmal gesehen hast, wirst du, glaube ich, permanent drüber stolpern, weil der irgendwie gefühlt total präsent ist. Und das ist zum Beispiel so ein Format, was total gut funktioniert. Also das ist einmal super Musik, ich finde den total irre. Aber das funktioniert auch total gut online, weil er macht diese Loops.
Ja.
Und das ist irgendwie was, was man total gut abfilmen kann. Und dann ist er auch noch irgendwie so ein ganz drolliger Gesell, der mit so einer hohen Energie im Video rumschautet. Und das sind auch musikalische Ideen, die oft irgendwie schnell erzählt sind und also schnell sich so entfalten. Das ist natürlich Musik, die ist total super für dieses Zeitalter.
Genau. Es ist aber sogenannte Instagram-Musik, ne? Instagram-kompatible Musik, die halt im Zusammenhang mit so einem visuellen Ding irgendwie gut funktioniert. Ist halt immer die Frage so, ist das irgendwie, ist das Musik, die man sich dann am Ende anhört oder funktioniert das auch wirklich nur im Zusammenhang mit dem Reel?
Also bei ihm nicht, deswegen habe ich ihn jetzt als Beispiel gewählt. Es gibt so Sachen, da fällt es mir auf. Also ich bin ja auch so ein bisschen so eine Social-Media-Bubble, die mir so reingespielt wird, sind natürlich auch so, sag ich mal, musikantische Musik, so instrumentenspezifische Sachen.
Ja.
Es gibt zum Beispiel so einen Typen, der wahnsinnig irre auf dem Bass rumtappt und da macht er ein Solo-Arrangement von Barbie Girl auf dem E-Bass und spielt da total wild und du siehst, was er da macht. Und ich kann mir vorstellen, dass der nicht so wahnsinnig viel bei Spotify gehört wird.
Ja.
Aber ich glaube, dass sehr viele Leute gern diese Videos in Verbindung mit der Musik angucken und das fast wie so ein neues Genre. Oder ja, was ist denn das? Das gibt's so bei Gitarre viel, so Neo-Soul oder Lo-Fi-Gitarristen. Welche Leute, die so Jazzy-Chord spielen auf so einen Loop und dann sehr virtuos spielen. Das ist so Musik, die man gut angucken kann. Weißt du? Und zum Beispiel jetzt so Ambient-Musik, die sich ganz langsam entfaltet. Das kriegst du halt nicht in einem 1-Minuten-Reel unter. Und ich würde auch mal sagen, jetzt so eine gefühlige, langsame Klaviermusik, die kriegt man jetzt auch nicht so gut in einem 1-Minuten-Reel unter, es sei denn, du stellst einen Elefanten daneben.
Ja, ich weiß nicht, ich finde jetzt Olafur macht da immer mit Verbindung mit seinem Island-Ding da immer sehr
super Arbeit. Genau, der spielt also, halt auf dem Fjord oder auf dem Vulkangletscher mit einer Drohne.
Ja.
Das kriegt dann so diese visuelle Ebene noch dazu. Oder ich kenne das auch viel so aus dem Techno-Live-Elektronik-Bereich. Da gibt's dann auch gerne mal so Videos, wo so Leute auch, was weiß ich, dann irgendwo auf dem Heißluftballon auflegen oder sowas. Das ist natürlich genial, wenn es dann diese Verbindung zum Visuellen gibt.
Genau, aber auch da gibt's, es klappt bei ihm, ne? Und auch da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, die das irgendwie nachmachen und versuchen also ähnlich zu machen wie er, die lange nicht so gut funktionieren wie er. Deswegen ist es nicht so, das möchte ich nur immer wieder sagen, nicht von wegen, da haben wir ein Konzept ausgemacht, was irgendwie funktioniert, so. Weil wenn du es irgendwie auf jemand anders anwendest, auf einmal funktioniert es schon wieder gar nicht.
Nee, genau. Ja. Das ist ja eher ein Beispiel, wo das Visuelle dann mal funktioniert jetzt hier bei Olafur Arnalds. Aber ich sprach ja vor allen Dingen halt von Musik, die speziell gut im Internet funktioniert.
Ja, ja.
Ach, ich habe auch das
ganze
Gefühl,
Jack-Conte-Krams, also ich mit diesen ganzen Mashups und so, das ist ja auch einfach Musik
Scary für Pockets.
Scary Pockets oder wie heißen die? Pomplamoose hießen die früher, glaube ich.
Pomplamoose,
Das hatte ich auch das Gefühl, das ist Musik, die hörst du nicht. Das ist lustig im Studio mit anzusehen, wie die abgehen und du kennst halt immer beide Songs, die zusammen gemasht werden und dann ist es halt irgendwie, genau, für die sozialen Netzwerke lustig, so von wegen, hier, guck mal, so kann man es auch machen und so. Aber das ist doch keine Musik, die man sich jetzt irgendwie reinzieht, wenn man unterwegs ist.
Genau, höre ich auch nicht. Ich war, interessanterweise war ich beim Scary Pockets Konzert, das ergab sich irgendwie in der Fabrik im, weiß ich, irgendwann dieses, vom Sommer, weil mich das auch interessiert hatte von so einem Mucker-Aspekt her, von so einem musikantischen. Also da hat das funktioniert mit der Promo. Es gibt aber natürlich auch nach wie vor sowas wie Tiny Desk Konzert.
Ja.
Was auch zum Beispiel ein total beliebtes Format ist, so eine Art, so eine Unplugged ist es nicht, aber so im kleinen Rahmen ein abgefilmtes Konzert. Das ist auch was, was
vor der Bücherwand
funktioniert.
Immer.
Ja, vor der Bücherwand. Oder auch im elektronischen Bereich der Boiler Room. Das gibt es ja auch nach wie vor. Kennst du das, Boiler Room?
Ja,
also
ja,
du siehst dann quasi so einen jemand, der auflegt oder Live-Elektronik macht. DJ ist ja für die Live-Elektroniker dann eine diskriminierende Bezeichnung. Und nur, dass das DJ-Pult gedreht ist. Das heißt, die Leute machen dann hinterm DJ-Pult oder Live-Elektronik-Setup-Party. Und das ist ja auch ein Format, das gibt's auch seit über 10 Jahren. Keine Ahnung, solche Sachen. Oder diese ganzen, wie ist das Konzert? Emporté oder sowas. So ein französisches Format, wo man so irgendwo draußen spielte.
Circle? Das ist auch das, wo Olafur auf dem Vulkan.
Blogothek, genau.
Blogothek, genau. Das später
gibt es
Circle-Sessions, glaube ich, heißt das.
Genau.
Genau. Ja, das sind natürlich solche schöne Formate, aber da kommt man natürlich jetzt auch nicht so ohne weiteres ran, wenn man mal eine neue Band am Start hat.
So. Nee, ich wollte nur noch mal so ein bisschen sammeln, diese Musik oder darüber sprechen, dass natürlich auch nicht jede Musik im Internet gleich gut funktioniert. Genauso wie nicht jede Musik auf der Bühne gleich gut funktioniert.
Ja.
Oder jede Musik auf Platte gleich gut funktioniert. Also in der Geschichte der Musik ist ja Musik auch immer sehr abhängig von dem Medium, auf dem sie stattfindet.
Ja.
Früher gab es Musik im Konzertsaal, in der Oper, in der Kirche. Dann gab es irgendwann Musik auf Schellack. Dann gab es irgendwann Musik im Fernsehen. Dann gab es irgendwann Musik im Albumformat. Dann gab es irgendwann Musik im Streamingformat. Und wir sind jetzt zum Beispiel in der Zeit, wo es Musik im Eine-Minuten-Format gibt.
Ja, das stimmt.
Und dadurch entsteht auch neue Musik oder auch neue Musikformen. Also ohne jeden Kulturpessimismus. Ich finde das alles gar nicht schlimm.
Nein, ich finde es auch nicht schlimm, aber du meintest jetzt gerade, es gibt Dinge, die live nicht funktionieren und so. Ich denke ja trotzdem immer drüber nach, kann man den Leuten da draußen irgendwas mitgeben an irgendwelchen Erfahrungen, die man so hat. Und viel ist da nicht, glaube ich, aus dieser Folge nicht rauszugewinnen. Weil, aber man sollte schon darauf achten, dass die Musik, die man macht, in einem Live-Kontext gut funktioniert. Weil das ist das, womit du am nachhaltigsten Fans gewinnen kannst. Das ist ja auch irgendwie das Schöne, dass das dann doch wieder unabhängig vom Internet immer noch sehr, sehr gut funktioniert. Einfach, wenn du eine geile Live-Show bieten kannst, kommen die Leute immer wieder. Das ist halt einfach so. Das ist wirkliches Fantum. Das ist im Internet nicht zu finden. So, das ist jetzt auch schon wieder nur ganz kurz. Das war wieder ein ganz kurzer Coaching-Ausflug.
Ja.
Jetzt bin ich schon wieder raus, weil wir haben ein bisschen jetzt darüber geredet. Aber ich bin der Überzeugung, viel Erkenntnisgewinn ist da auch nicht rauszuholen. Wir haben so ein bisschen Marktanalyse betrieben. Aber ich tue mich wahnsinnig schwer damit zu sagen, so, ja, da habe ich das und das rausgefunden. Deswegen würde ich das und das den Leuten dazu raten oder so. Ne? Das ist
wirklich, ich habe auch nichts zu coachen. Und ich finde es ganz schön, da mal so einen Überblick zu bringen, glaube ich, so. Oder vielleicht auch so ein bisschen über die Geschichte von so Marketing zu reden. Jetzt sind wir ja auch irgendwie, so weit weg sind wir nicht gelandet, aber wir sprechen ja quasi über genau solche Sachen. Dieses Live-Ding würde ich dir aber auch widersprechen, ein Stück weit, weil das ist wirklich abhängig von der Musik, die du machst. Elektronische Musik funktioniert in einem konzertanten Rahmen schlechter als Rockmusik.
Hey, also, aber wenn du eine Elektronikband hast, die live super ist, und dann gewinnst du doch Fans für die Ewigkeit. Das ist doch klar.
Ja.
Du kannst nicht jedes musikalische Konzept für die Bühne gleich gut umsetzen.
Das stimmt. Das wollte ich damit sagen. Genau, es ist nicht jede Musik gleich gut geeignet für jede Art der Präsentation.
Es ist nur nach wie vor so, dass da bin ich mir fester Überzeugung, dass eine gute Liveband an Nachhaltigkeit deutlich überwiegt als jede andere Marketingmaßnahme, die du irgendwie so, also ich glaube,
ist schon da spricht man ja auch von Publikum erspielen. Ne?
Ja, ich glaube, das ist eine gute Grundlage. Ja.
Absolut, nein, das glaube ich auch. Da habe ich auch gar keinen Dissens drüber, nur es ist, das sind natürlich auch Entscheidungen, die man irgendwie trifft und so. Und das ist auch die Frage, was man möchte. Also ich glaube, jetzt hier dieser tappende Instagram-Bassist, ich kann mir auch vorstellen, dass der gar nicht so scharf drauf ist, jetzt im Madison Square Garden ein Solo-E-Bass-Konzert zu spielen. Sondern der fühlt sich vielleicht pudelwohl mit seinem Format.
Ja, kann sein, ja. Naja, das stimmt. Ne? Es darf auch Musik existieren, die gar nicht dafür gemacht ist, auf die Bühne zu gehen.
Ja.
Und die Leute dürfen sich natürlich auch über ihre Nachhaltigkeit Gedanken machen.
Ja.
Nur, ja, es stimmt schon. Also das ist natürlich vielleicht ein bisschen gestrig gedacht, wenn man wenn man meint, Musik gehört immer auf die Bühne. Ich komme da irgendwie so aus dieser Vorstellung, aber wahrscheinlich kann man sich davon auch lösen. So, Musik darf auch einfach nur auf Instagram existieren und auch dann gut sein. So, es ist wahrscheinlich richtig. Ja, weihnachtlich.
Ja, sehr weihnachtlich.
Ja.
Sollen wir mal unseren Zuhörern das Tschüss anbieten?
Ja, würde ich auch langsam das Tschüss anbieten. Ich habe auch überhaupt nichts Lustiges vorbereitet, nachdem du letztes Mal mich mit meinem lustigen Gag so hast hängen lassen.
Ja, es tut mir leid. Ja. Ich habe es dann nochmal nachgehört. Ich dachte, ich hätte zumindest so ein ganz bisschen eine Schmunzeligkeit wäre da zu hören gewesen, weil die war dann später auf der Aufnahme gar nicht mehr
vor.
Oder hast du es rausgeschnitten?
Es war einfach nichts. Da war nichts zu holen. Wayne Shorter mal Comics, habe ich gesehen.
Ja, der malt so Mangas, ne?
Der kann ganz gut.
Kann gut malen.
Ja. Ich habe nur diese Doku angefangen, die du da empfohlen hast. Ich fand sie extrem langweilig. Ich hab's nicht
zu Ende geguckt. Selbst Folge 3 lohnt sich dann nochmal. Wayne Shorter Doku.
Okay.
Genau. Aber das können wir auch bald mal wieder machen. Immer wenn uns nichts einfällt, unterhalten wir uns über Dokus.
Ja. Okay, das Tschüss anbieten, wolltest du noch was dazu sagen?
Genau.
Das ist Heinz Strunk, ne? Oder?
Ja, das habe ich geklaut, muss ich sagen, weil das fand ich immer interessant, weil Heinz Strunk auch so seinen Charakter schärft, sein Profil. Es gibt ja diese Ballermann-Serie, da bietet er ja das Tschüss an.
Ja,
genau. Und dann habe ich aber neulich auch die neueste Staffel Discounter geguckt, ja. Da tritt er auch auf als Chef vom, Supermarkt in Eppendorf, da bietet er auch das Tschüss an. Ja. Das finde ich genial, dass er so, dass man quasi so über verschiedene narrative Formate hinüber sein Tschüss anbietet.
Ja, das finde ich auch gut. Ja, Discounter finde ich deutlich besser. Ich habe mal die erste Folge angefangen von dieser Mallorca-Serie, die fand ich irgendwie doof. Also nicht lustig. Ja. Also Discounter finde ich sehr viel lustiger.
Ich über meinen großen Helden möchte ich natürlich kein schlechtes Wort verlieren. Und ich bin natürlich, würde sagen, dass der Song Alarmstufe, Rahmstufe wirklich ins Ohr geht. Der fräst sich ins Ohr. Ach, der ist von der Mallorca vielleicht wirklich ein bisschen lustiger, ja. Da kann ich aus meinem Herzen keine Räuberhöhle machen, wie man so schön sagt.
Ja. Guti, ich glaube, wir machen jetzt 2 Wochen Pause, weil es ist ja Weihnachten und die Leute hören und meisten uns ja auf dem Weg zur Arbeit. Und wenn die Leute nicht arbeiten, hören sie uns auch nicht.
Genau.
Und deswegen, glaube ich, sind wir jetzt 2 Wochen raus und dann sind wir zurück und melden uns in neun Jahren wahrscheinlich wieder mit zwingenden Grüßen, oder?
Also 2 Wochen muss nicht unbedingt 2 Folgen heißen, ne? Aber jetzt als nächstes würden wir am 2. Weihnachtstag veröffentlichen und da habe ich das Gefühl, da seid ihr alle am Geschenke auspacken oder traurig allein zu Hause vor einer Kerze sitzen. Ja. Und da braucht ihr uns nicht. Da können wir nichts für euch tun.
Nee.
Aber ich gehe mal schwer davon aus, dass wir dann mit Folge 47 im neuen Jahr da sind. Und ich versuche nochmal rauszufinden, was der größte gemeinsame Teiler von 2024 und 47.
Naja.
Und mein Mathe-Song, den ich nachhören werde.
Ja, da bin ich gespannt. Tun wir alles in die Shownotes. Klar.
Ja.
Ja. Und dann würde ich sagen, besinnlich. Ich spiele nochmal ein bisschen.
Ja. Also ich sag schon mal Tschüss und jetzt lauscht ihr noch dieser Outro. Auf Wiedersehen. Frohe Weihnachten.
Das ist schlecht. Kann ich nochmal machen? Nee, auch schlecht.